April, neues Leben. Ich höre, der Uhu nistet wieder im Steinbruch. Ich kann nicht hin. Das Gelände ist wegen Corona-Gefahr geschlossen. Alle Jahre wieder nehme ich mir vor, darauf zu achten, an welchem Tag die hellgrünen Blätter der verschiedenen Bäume aus ihren rehbraunen Knospen springen. Immer verpasse ich den Termin. Genauso, wie es mir nicht gelingt, den Tag zu markieren, an dem die Singdrossel oder die Mönchsgrasmücke eintreffen. Und wann war der Abendsegler aus dem Winterschlaf erwacht? Ich müsste täglich stillsitzen, lauschen und schauen. Stattdessen lenken mich Arbeit oder andere Tätigkeiten ab. Für die Zeit der Unbeweglichkeit im Alter nehme ich mir diese Aufgabe vor. Sind Sie da, die Singvögel, Fledermäuse, Baumblüten und Blätter? Fühlt es sich an, als sei ich von einer Krankheit genesen? Wieder ein Winter überstanden, selbst wenn ich ihn genossen habe. Spüre ich instinktiv die Todesdrohung? Als die Medizin das Leben nicht künstlich verlängerte, starben viele Menschen in Kälte und Dunkelheit. Ist das in mir angelegt? Oder hat sich mir unsere Kultur aufgeprägt, die Frühling mit dem Erwachen und Winter mit Starre assoziiert? Bewusst höre ich zum ersten Mal in diesem Jahr die Mönchsgrasmücke am 8. April. Am gleichen Abend entdecke ich ein einzelnes, frühes Glühwürmchen. Die Drossel war nicht fortgeflogen. Ich habe sie im Winter über den Rasen hüpfen sehen. Das Singen hatte sie eingestellt. Wozu singen, wenn man keinen Partner sucht? Kann man ebenso gut die Stimme schonen während der Erkältungszeit. Die Goldulme öffnet ihre Knospen am 10. April. Wenigstens die habe ich bei ihrem heimlichen Wachsen erwischt. Die alte Buche springt am Ostersonntag, den 12. Die hat's nicht mit der Verschwiegenheit. Die Jungen probierten zeitiger das zarte Grün vor silbergrauen Stämmen. Mit geschlossenen Augen höre ich das Wrrrr nahe flatternder Flügel eines kleinen Singvogels, das Schwingen und Knistern der Krähenfedern, das Klatschen der Tauben, die Mechanik der Gänseschwingen, die mich an Lilienthals Konstruktion erinnern. Ich öffne die Augen und sehe. Es gibt nichts Hinreißenderes als einen dickschnabeligen Grünling, der seinen Flügel hebt, um das Gefieder zu putzen. Einmal sah ich an einer verwahrlosten Taube, wie nötig das tägliche Ziehen der Federn durch den Schnabel ist. Wegen einer Verletzung vermochte sie die Bewegung nicht mehr zu leisten. Parasiten befielen sie und ihre Haut verschorfte. Dieser Grünlingmann hat sich in Schale geschmissen, als wollte er einen Pirol oder einen Kanarienvogel darstellen. Leute, lasst den Efeu hängen. Um ehrlich zu sein, gestern hätte ich noch dazu aufgerufen, diese dunkle, alles überwuchernde und erstickende Schlingpflanze bei der Wurzel zu packen und auszureißen oder abzuschneiden. Heute hüpfen aschgraue Mönchsgrasmücken durchs Geschlinge, pflücken schwarzblaue Beeren und Insekten, die sich im kühlen Blättergewirr verstecken. Dem Männchen rutscht das schwarze Käppi beim Toben nicht vom Kopf, das rotbraune nicht dem Weibchen. Amsel und Singdrossel streiten sich um die Efeubeeren. Laut zetert die Schwarze, die Gepunktete schweigt. Dabei ist genug für alle da. Vor der grünen Wand übt sich die Drossel als Kolibri. Die Amsel ist gezwungen zu landen und stürzt mit den weichen Zweigen ab. Weg und Waldrand. Ich kuschele meine Fingerspitzen in den Flauschfilz der Eselsdistelblätter, bedacht, nicht an die scharfen Ränder zu rühren. Fast bedauere ich, dass die Wunde, die mir die Brombeere riss, verheilt ist. Ich hätte den Filz draufgelegt, wie es früher üblich war. Den Samen presste man zu Öl. Den Körbchenboden esse ich wie eine Artischocke. Auf den Wegrändern liegt ein Brautschleier aus großer Sternmiere. Efeu Gundermann hält um die Hand an. Das wilde Stiefmütterchen gibt ihren Segen. Oder nicht. Sonnenwend Wolfsmilch streift das Schaffell über, indem sie grüne Scheinblüten ausbildet. Wegerich und Ehrenpreis locken den Wegerich Scheckenfalte an. Er trägt kleine TV-Bildschirme auf den hinteren Flügeln. Sind die Köpfe seiner schwarzen Raupen vom Fernsehen rot? Den Käse labt echtes Labkraut, indem es die Milch gerinnen lässt. Dem Klettverschluss verleiht das Klettenlabkraut seinen Namen. Jeder kann was. Belangvolle Rollen spielen Rötegewächse. Aurorafalter scheinen in der Eisdiele erfunden worden zu sein. Orangen- und Zitroneneis fliegen zielgerichtet durch die Gärten. Ihre Mission? Eine Jury sucht die Aurora-Falter-freundlichste Grünanlage. Kriterium? Die Anzahl an Wiesenschaumkraut und Knoblauchsrauke. An die Blütenstiele legen sie einzelne Eier. Gleich nach dem Schlüpfen fressen die grünweißen Raupen an ihrer Kinderstube. Alle Pflanzen und Tiere leiden unter der Überdüngung durch die Landwirtschaft und zu viele Hunde. Alle? Nicht die Brennnessel. Sie schätzt nährstoffreiche Böden. Aber wer liebt die Brennnessel? Nicht unsere Hintern und Hände. Jedoch die schwarz gestachelte Raupe des Tagfaunauges. Auf brennende Blätter senken sich blauschwarze Scheinaugen des Schmetterlings, um ihnen grüne Eier anzuvertrauen. Wissend oder nicht? Dass sie seinen Nachwuchs nähren werden. Da hängt ja was runter. Da hängen Beine dran. Die Merz- oder Markus-Haarmücke macht sich nicht die Mühe, ihr Fahrgestell einzuklappen, wenn sie mit den Artgenossen im Schwarm um die Riffe und Kliffe der beblätterten Äste und Zweige schwebt wie schwimmt. Sogar die Begattung beginnt im Flug. Bald sinken die Paare nieder, vertrauen dem Erdreich ihren Nachwuchs an und sterben. Der Schwarm teilt sich für Wanderer und schließt sich wieder hinter ihnen. Für Momente tanzen glänzend schwarze Schwebewesen vor den Augen. Erhascht der Passant eines, erkennt er an den großen Augen das Männchen, an den kleinen das Weibchen, und am gehäuften Auftreten der Art, dass er auf den Markustag, den 25. April, zuläuft. Der Kirschbaum hat sich heimlich umgezogen. Wann habe ich ihn zuletzt gesehen? Vorgestern? Er stand im weißen Kleid. Im grünen zeigt er sich heute und jeweils fleckenlos. Nicht ein Blatt hatte zwischen den Blüten gehangen. Nicht eine Blüte blinkt nun zwischen den Blättern. Aus der Buche fällt eine Maikäferin. Ich erkenne ihr Geschlecht an 6 im Vergleich zum Männchen kurzen Fühlerblättern. Sie besitzt ihre 6 Beine, schleppt sich im Kreis. Manche Extremitäten sind versteift. Sie trägt ihren schwarzen Kopf und das ebenso gefärbte Halsschild. Über nur einen transparenten Flügel und eine braune Flügeldecke verfügt sie noch. Und ich schaue tief in ihren Torso. Ihr Leib ist ausgehöhlt. Den harten Rahmen hat ein Raubüberfall übrig und am Leben gelassen. Das Bild böte Stoff für einen Horrorfilm. Einen fleischigen Schwefelporling studiere ich im Buchenwald, einen Eierporling am Stamm. Stürzt etwas ins Vorjahrslaub, hinterm Ilex am Hang über mir. Kein Folgerascheln, keine Amsel also, auch kein Reh. Das trähte nicht derart schwer auf. Sekunden später startet aus dem Stand ein braunbeiges Großgefieder mit leeren gelben Fängen und das Dach der Buchen und streift über Bach- und Forststraße ab. Dem Bussard folgt ein Schweif der Enttäuschung und des Ärgers über die Störer seiner Jagdkonzentration. Nie gab es so viele Wanderer in dieser Gegend wie im Corona-Frühling. Und falls doch, dann saßen sie nach dem Spaziergang in Cafés und Restaurants statt in der fetten, kräftig gedüngten Wiese zwischen Lischgras und Kerbel, dem ersten Doldengewächs im Jahr. Lernt die Gaststättengeneration dem Hirtentäschel, das die Mutter Klingelblume nannte, die herzförmigen Schoten vorsichtig, damit die Verbindung nicht reißt, Stängel abwärts zu ziehen und die Gebetstrommel zu drehen, auf dass sie leise, hell und hohl klingle? Beschneit hat sich der Weißdorn mit Blüten. Süß duften Flieder und Kirschlorbeer. Holunder und Kastanie blühen. Aber nein, der Zehfalter sucht Saalweide, Ulme, Hasel, Hopfen und Brennnessel auf, um seine Eier einzeln abzulegen. Er sieht dem kleinen Fuchs ähnlich, fuchsrot mit schwarzen Flecken, jedoch mit tiefer eingeschnittenen Flügelrändern, ohne blauen Häkelrand. Sein Erkennungszeichen trägt er unter dem Flügelrevers, das helle C. Außer dem C-Falter fliegen Düsenjäger den Waldrand ab. Der starr nach vorn gerichtete Saugrüssel und das ausgestellte Hinterteil machen die Form des Wollschwebers aus. Er tupft den Hinterleib mit den legebereiten Eiern in den staubigen Boden. Die panierten Eier legt die Fliege in die Nesteingänge von Sand oder anderen Wildbienen. Die Maden kriechen hinein und leben von den Futtervorräten der Bienen und von deren Larven. Die schwarz-weiße Weidensandbiene hat Mitte März mit dem Nestbau im lehmigen Boden begonnen. Neben den Löchern häufen sich 5 Zentimeter hohe Erdhaufen, der Aushub. Ich starre in den Nesteingang. Da drin wachsen unbemerkt 2 Maden. Eine frisst die andere. An denselben Weiden, an denen der Zehfalter seine Eier ablegt, sammelt die Biene Pollen und Nektar. Am Ende Regen. Der letzte Tag im April. Es hat endlich geregnet. Grün, gelb, weiß, sind blank geputzt. Cumuluswolken leuchten. Der erste Mohn stellt sich unter den Raps. Der Öllieferant duftet nach Kohl. Nach Pollen und Spelzen fallen heute die Blüten der Buchen. Verwenden müsste man diese Materialien. Eigneten sich Spelzen nicht als Kissenfüllung? Ich erinnere mich an einen smarten, jungen Meeresbiologen in Maasholm. Er kehrte Seetang zusammen und verlud ihn auf einen kleinen Laster. Auf meine Frage hin erklärte er, er wasche und trockne ihn und fülle Matratzen und Yachtpolster. Das Verfahren sei alt. Zu Zeiten seiner Urgroßeltern hätten Küstenbewohner Betten und Möbel mit Tang gepolstert. Die Pflanze wirke antiseptisch, dufte und sei gesund für Haut und Atemwege. Meine Gartenliege ließe sich mit Buchenspelzen bequemer gestalten. Und nachts auf dem Spelzenkissen hörte ich gerne ihr Rascheln und röche den Wald. In der Zeit der Trockenheit zog mich die Sorge um den Grasfroschlaich zum Graben. War er trocken gefallen, bevor aus den Strichen und Locken Quappen gewachsen waren? Wäre die Gallertmasse zu Zellophan verschrumpelt? Verzweifelten Köpfe, zappelten Schwänze auf dem Lehm, weil sie nicht rasch genug Beine gebildet hatten, um dem trockenen Boden zu entfliehen? Aus dem Gras quoll Feuchtigkeit, versickerte jedoch rasch. Ich gab nicht auf, folgte dem Graben. Die Brennnesseln waren von den Knöcheln zu den Waden gewachsen. Aber was sind Nesselpusteln gegen Froschleichleben? An der tiefsten Stelle war das Gras von Wasser bedeckt, und zwischen den Halmen tummelten sich träge, hautfeine Schwänze und gedunsene Köpfe. Ich schätzte die Maße der Wasserstelle. Ausgedehnt war sie nicht mehr. 5 Meter? Wie lange würde es dauern, bis sie austrocknete? Wann kam der Regen? Wann wuchsen die Beine? Die erste Sorge war genommen, die nächste stieg auf. Schauer setzten ein. Brennnesseln, Gras, Flughafer, Ackerpflanzen streckten sich. Entwickelten sich auch die Quappen? Würde ich die Beine sehen? Oder gar Grasfrösche? Winzig kleine? Ich starkste zum Graben. Von weitem hörte ich Quaken. Nicht das der Frösche. Ich traf ein, sie flogen auf, schwerfällig, wie es die Art der Stockenten ist. Das Wasser hinterließen sie trübe. Und leer? Ich stocherte im langen Gras, scheuchte nichts auf. Gefressen? Entlaufen? Vergiss es, sie brauchen 2 bis 3 Monate, um zu reifen. Keine Frösche in diesem Jahr in der Ahr. Mai, Froschunglück. In den Weiden am Ruhrufer hängen die ersten Zelte. Blätter sind umgewendet und mit Spinnfaden zusammengebunden. Wer schaukelt in wasserdichter Wärme? Ist es das Gärtnergespenst der Traubenkirschengespinstmotte? Die schmalblättrige Weide ist nicht vom Wipfel bis zur Wurzel eingesponnen. Lockere Gespinste weisen auf Hyponomeuta rorella, die Weidengespinstmotte. Warten wir, bis die Raupen erwachsen sind. Dann lohnt es sich, die Lesebrille aufzusetzen. Trägt sie schwarze Punkte auf fahler Haut? Oder sind je zwei zu einem Flecken verschmolzen? Die Hypothese stimmt. Oder soll ich sagen, Diagnose? Schwarzköpfe verzehren in konvulsiven Bewegungen alle Blätter der Weide. Doch springen sie nicht über zum nächsten Baum. Bevor sie verhungern, verpuppen sie sich. Steigen die schwarz gepunkteten weißen Motten, die ihre Flügel zu schmalen Dächern zusammenlegen, aus ihren Puppen, hat sich die Weide wieder belaubt. Motte ahnt nichts vom Kahlschlag ihrer Ahnen, wird im Paradies geboren und fliegt hinaus. Kanadagänse führen ihre 8 oder 9 Küken auf der Ruhr spazieren. Die kanadische Bürgerwehr am Ufer faucht Fahrräder an und streckt Passanten die schlangenhafte Zunge heraus. Das Froschunglück lässt mir keine Ruhe. Ich wandere erneut Richtung Graben. Im Wald wartet Nelkenwurz mit der Blüte. Wer die exotische Nelke mit der 100-mal stärkeren Konzentration des ätherischen Öls Eugenol nicht bekommen konnte, verwendete die schwächere Würze des Wurzes. Benediktiner pflanzten das Kraut in ihre Klostergärten und nutzten es für den Kräuterlikör. Der Wurzelextrakt hilft gegen Zahnfleischentzündung und eignet sich als Zahnpastazusatz. Am lichten Wegrand scheitert die gelbe Wegrauke beim Versuch, die Zahl der weißen Knoblauchsrauke zu erreichen. Sie würzt wie Senf und Kresse. Der Volksmund nannte sie Sängerkraut. Der Tee therapiert die Stimmbänder. Am Feldrand tut sich Büschel schön auf und macht dem Namen alle Ehre. Wildes Stiefmütterchen wächst sich aus. Kamille bereitet ihren Auftritt vor. Ich schleppe die Feldkrume unter den Sohlen, durch die Brennnesseln und durchnässe die Schuhe im Flughafer. Das Wasser im Graben ist klar, nur auf der Oberfläche schwimmt Öl vom Fell eines Rehs, das soeben zwischen den dünnen Ahornstämmen verschwindet. Im Schlamm hinterlässt es seine Paarhufspuren neben den 3 Zehentritten des Reihers. Sogar die gewellte Haut der Zehen ist abgebildet. In der Pfütze regt sich nichts, weder auf der Oberfläche noch in oder auf dem Schlick. Falls die Stockenten Amphibien zurückgelassen haben, hat der Reiher sie als gut gleitende, feuchte Abwechslung zur haarigen Feldmaus gefressen. Ich nehme den Umweg über die Wiesen und lasse meinen Unmut am Wiesenkerbel aus. Er steht geradewegs in Höhe der schlagenden Hand. Die Bestimmungsliteratur warnt vor Verwechslung mit dem Schierling, den ich in diesem Augenblick den Stockenten servieren möchte. In Wahrheit verflögen die Rachegelüste, kämen die Tiere erst nahe genug, ihnen den Becher zu reichen. Feindbilder funktionieren nur auf Entfernung. Ein Passant zeigt auf die Pflanze und sagt: Schafgarbe. Ich schüttle den Kopf. Wenn die aufwächst, haben wir den Frühling überrannt. Im Ruhrbogen ist die gelbe Löwenzahndecke Masche für Masche zur weißen umgestrickt worden. Kornelkirsche und Kirschpflaume setzen grün versteckte Früchte an. Vom Atlantik zieht zartes Rosa auf. Es steht in krassem Kontrast zum Lärm eines Möchtegern-Rennfahrers Richtung Norden. Nach dem Motorenheulen gurren Ringeltauben, Amseln tackern Alarm. Das Trampolin der Nachbarkinder ächzt in den Federn. Meisen tickern, hier ist das Ruhrgebiet. Die Hohltaube bemerkt in einer tiefen Fußnote, Die Sonne ist gesunken. Gänseblümchen, die ich nach dem Naschen übrig ließ, schließen ihre Blüten. Nachbarn schnattern, Schüsseln klappern. Abendstern glimmt auf, niemand achtet drauf. Eine Achateule schläft an der Hauswand. Wecke ich Nachtfalter bei Tag, reagieren sie unwillig. Stupse ich, hebt sich das Hinterteil, nicht aber die Füße. Derart beharrlich klammern sie sich an den Untergrund. Wäre ich nicht zu grob, faltete ich gerne die Flügel der Eule auseinander und erforschte, was aus den ineinandergeschobenen Dreiecken entsteht. Dieses Tier mit Farbe oder Material nachzubilden, gereichte Künstlern zur Ehre. Ob es jemand versucht hat? Frage ich die Bochumer Künstlerin Sabine Hay danach? Sie traf das Wesen der langbeinigen Schnake in einer Bildreihe. Auch das wäre ein Gemälde. Gerstenfeld im Mai. Frisch feine Grann wogen im Wind. Beinwell steht am Leinpfad, schaut auf die Knie und Waden der Radler. Beruhigt sich eine Böe, lässt er violette, rosafarbene Falbe Köpfe hängen. Er scheint sich sinnlos und überflüssig zu fühlen in einer menschlichen Gesellschaft, für die er seine ihm einst übertragenen Aufgabe nicht mehr erfüllen darf. Wer greift noch auf wilden Beinwell zurück, um Brüche, Sehnen, Bänder und Wunden zu heilen? Bestäuber kriechen von unten in seine Kelche und summen, er solle nicht undankbar sein. Sie nutzen ihn, ohne zu rupfen. Lupinen lassen sich klare Linien und kubistische Formen wachsen, protzen. Margeriten und rosa-weiße, einfache Tellerblüten in grünem Dornbusch stehen als Anhalter an Autobahnen, die der Rotmilan von Acker zu Wiese, von Weide zu Feld kreuzt. Sein Schwanz in Form eines Schenkels des eisernen Kreuzes kippt, spielt mit dem Aufwind. Die rechte Spitze weist gen Boden, die linke gen Himmel, die rechte wechselt nach oben, die linke nach unten. Leib und Flügel schweben, gleiten ruhig unter Zirruswolken. Falkenangriff. Weiße Kratzspuren auf dem Asphalt. Eisenbeschlagene Hufe sind auf der steilen Straße gerutscht. In den blaugrünen Weizen durften sie nicht trampeln. Der Feldrand, an dem sich ruchloses Ruchgras und Wiesenknäuelgras rote Spitzenwäsche anziehen, war den Pferden zu uneben. Nach dem Ankleiden blühen die Gräser auf, entfalten ihre Rispen und verpuffen gelben Samen. Um den Kirchturm der katholischen Kirche Herz Jesu, Sevinghausen, kreist ein Bussard. Ein Falkenpaar verfolgt und vertreibt ihn, angefeuert von den Rufen der Jungen, die auf den Balustraden vor ihren beiden Turmhöhlen hocken, anstatt sich stickum dahinter zu verbergen. Tage später stehe ich wieder unter dem Kirchturm. Die Sonne fällt in meine Augen. Ich hebe den Arm zum Schutz. Ein Falkenjunges ist flügge geworden und sitzt auf der höchsten Kirchturmspitze. Dicht an ihm vorbei streift eine Elster. Es lässt sich fallen und landet im Wipfel rechts von mir. Sein Elterntier vertreibt den Krähenvogel und verschwindet hinter ihm im Baumwipfel. Ein Wuch, ein Winden und Rauschen wie von einem Drachen, ein Schatten und braune Federn streifen knapp über meinen Schutzarm hinweg. Das Gehirn vervollständigt das Bild und ergänzt die Kontur der Schwinge. Ein Irrtum des Vogels? Eine zufällige Begegnung? Dermaßen kurzsichtig ist der Falke nicht. Das war ein Scheinangriff zum Schutz des Jungen. Eine Weile sehe ich den Angreifer nicht mehr. Alsbald steigt er aus dem Wipfel links von mir auf zur Balustrade und verschwindet in der Turmhöhle. Rippchenwolken. Ein Brustkorb zieht über den Himmel. Seit Wochen und Monaten staune ich das blaue Dach an. Mein Leben lang klagte und schimpfte ich über Bochumer Wetter. Vom Atlantik, vom Westen her wälzte die Wolkendecke heran. Wenn es warm war, war es schwül. Wenn es kalt war, war es feucht. Die Kälte kroch unter die Kleidung. Seit der Klimaverschiebung windet es von Osten her, bringt frische Luft, hohen blauen Himmel, reingewaschene oder farbenfrohe Wolken, trockene Kälte und sonnige Wärme. Unsere Pflanzen leiden und mit ihnen viele Tiere. Wir Ruris sind Krisengewinnler, wären nicht die heißen Sommer, die unsere Alten töten, desto mehr, je dichter die Stadt bebaut wird. Ein Abendsegler gibt sich mit Mauerseglern und Schwalben die Himmelsklinke in die Kralle. Er fischt den Waldrand ab, bis es finster und fraglich ist, ob Insekten, Fledermaus und Wald noch da sind. Nur der Kauz meldet. Dort ist ein Ast, auf dem er sitzt.